Wir sprechen hier sehr, sehr viel über Amerika, weil natürlich die großen amerikanischen Konzerne die globalen Märkte in vielen Bereichen dominieren. Aber aktuell sehen einige Analysten sehr, sehr gute Chancen wieder mal für Europa.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Es ist so, dass der Kapitalmarkt immer wieder die Chancen, die Möglichkeiten in den aktuellen Entwicklungen sucht. Und wenn eine Region wirtschaftlich angeschlagen ist, stärker zurückgekommen ist und Europa ist von zwei Themen stärker getroffen. Erstens von den globalen Energiepreisentwicklungen, zweitens von der Inflation, damit einhergehend und von den höheren Zinsen. Aber die Grundlage dafür, dass sich wirtschaftlich neben den inflationären Themen andere Dinge sich auch drehen können, werden immer wieder auch in politischen Entscheidungen gelegt. Und das, was in Polen jetzt am Wochenende passiert ist, setzt ganz wichtige Signale. Denn wenn es gelingt, dass hier eine neue Regierungsbildung kommt und die nationalkonservative Linie, die bis jetzt Polen eher von der Europäischen Union und vom europäischen Markt begonnen hat zu entfernen, wenn die abgewählt wird und eine neue Konstellation kommt, dann verändert sich sofort schlagartig, kann man sagen, das Verhältnis zur Europäischen Union und zum europäischen Markt. Das wird sich verbessern. Und diese Entwicklung wären ganz, ganz wichtige Signale auch für andere osteuropäische Länder, die sich eher vom europäischen Markt entfernt haben, als sich anzunähern. Wenn diese Weimarer Dreiecksachse wieder funktionieren würde, Polen, Deutschland, Frankreich, dann würde das der gesamten europäischen Integration sehr gut tun und das wären auch sehr viele wichtige wirtschaftliche Signale. Es gibt mehrere Analysten, die meinen, dass diese Entwicklung auch deswegen gut ist, weil Europa es schaffen könnte, in der aktuellen globalen Situation sowas wie eine stabile Insel oder eine Stabilität aufzubauen, eine Berechenbarkeit. Wenn man die Amerikaner anschaut, das sind amerikanische Unternehmen interessant, aber eher die global tätigen amerikanischen Unternehmen, weil inneramerikanisch auch die Probleme da sind, die Spaltung der USA im Hinblick auf die Wahl 2024 wird immer stärker und stärker. Asien und insgesamt im speziellen Ostasien hat ja keine stabilen Hintergründe, ist zu stark an China gekoppelt. China entfernt sich auch und bietet keine stabile Basis mehr für globale Wirtschaftsentwicklung. Und ja, die Gefahren im Nahen Osten sind im Moment mehr als präsent. Wenn wir das also rundherum hier anschauen, dann würde hier die Chance bestehen, dass Europa sich hier stabilisiert. Und ich denke, ja, die Welt braucht aktuell stabile Orte. Und das Gute ist, dass Europa über sehr viel Know-how verfügt. Es gibt sehr, sehr viele europaansässige europäische Unternehmen, die im globalen Markt, im globalen Spiel mit den Amerikanern mitspielen können, mit den Chinesen mitspielen können. Und die Finanzmärkte reagieren natürlich darauf. Und meist ist es so, dass die Finanzmärkte solche zukünftigen Entwicklungen vorwegnehmen. Zuerst eher zu positiv oder euphorisch. Manchmal nehmen sie auch zu negative Entwicklungen vorweg. Ob es dann so kommt, ist eine andere Sache. Aber aus dem Blickwinkel der Kapitalmärkte, der Finanzmärkte, war diese politische Entscheidung und diese Wahl ganz wichtig, weil hier sehr neben der gesellschaftlichen und politischen Wirkung auch eine wirtschaftliche Wirkung, ein Signal hier gesetzt wurde. Wenn wir uns anschauen, wie aktuell die Amerikaner ausschauen, ja, da warten wir darauf, dass die Wirtschaft abkühlt. Und immer wenn wir darauf warten, dass jetzt mal eher abkühlende Zahlen kommen, dann überrascht uns die Wirtschaft mit, eigentlich der Konsument, mit noch stärkeren Zahlen. Die aktuellen Verbraucherzahlen und die Wirtschaftszahlen, die hauptsächlich die Umsätze bei den Konsumenten abzeichnen, haben eine stärkere Steigerung gebracht, als erwartet wurde. Erwartet wurde, dass im September die Verbrauch und der Konsument um plus 0,3% steigt im Vergleich zum Vorjahr. Und daraufhin ist es eine Steigerung geworden um plus 0,7%. Wenn die Wirtschaft so stark ist, dann wäre das eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man sagt, naja, selbst in den aktuellen Rahmenbedingungen funktioniert der Konsument, funktioniert die Wirtschaft. Woher? Das ist natürlich eine nächste Frage, die gestellt werden muss. Aber in der aktuellen Situation ist das eine schlechte Nachricht, weil das bedeutet, dass die Inflation mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter oben bleibt. Wenn die Inflation weiter oben bleibt, dann steigen weiter die Renditen, die Zinsen werden weiter oben bleiben. Und das ist etwas, was, im Hinblick auf mögliche Zinsschritte weiterhin eine schwierige Situation ist. Das Interessante ist, dass die amerikanische Notenbank ihre Rhetorik milder gestimmt hat. Also in den letzten Kommentatoren, also die letzten Auftritte, die hier stattgefunden haben, waren nicht mehr so aggressiv. Ah ja, ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht, weil ich da irgendwas verwechselt habe und der Jay Powell natürlich nicht letzte Woche aufgetreten ist, sondern diese Woche Donnerstag auftreten wird. Und da schauen die Märkte schon darauf, ist er weiter in seinem Wording, in seiner Wortwahl eher sanfter. Es gibt mittlerweile Analysten, die diese Kommunikation der amerikanischen Notenbank hernehmen und sagen, naja, die Fed kommuniziert eigentlich schon eher weicher und weicher, aber was wir sehen ist, dass die Märkte deutlich stärker höhere Renditen einpreisen. Die 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen sind, seitdem die amerikanische Notenbank eher milder kommuniziert, nicht runtergekommen, sondern sind eher stärker gestiegen. Und darüber haben wir sehr oft gesprochen, dass die Notenbanker die kurzfristigen Zinsen in der Hand haben und damit arbeiten können, aber die langfristigen Zinsen nicht steuern können. Das wird ganz eindeutig vom Kapitalmarkt weggesteuert. Und die 10-jährigen Anleihenzinsen gehen sehr, sehr stark nach oben. Es gibt eine sehr gute Auswertung von Bespoke Investments, die geht zurück bis ins Jahr 1962 und zeigt auf, dass diese sogenannte inverse Zinssituation, die inverse Zinskurve, schon öfter stattgefunden hat. Wir haben derzeit die längste inverse Zinskurve, seit es diese Aufzeichnungen gibt. Mit 232 Tagen sind die 3-Monats-Anleihen und die 10-Monats-Anleihen die längste Strecke bis jetzt invers gewesen. Und wenn wir die Vergangenheit uns angeschaut haben, war jedes Mal ohne Ausnahme, wenn die Zinskurve, naja, eine Ausnahme gab es 1967, aber ansonsten gab es keine Ausnahme. Immer wenn die Zinskurve so invers war, dann gab es eine Rezession danach. Und das Zweite, was hier noch aufgezeigt wird, ist die, diese Inversität der Zinskurve zwischen der 10-jährigen und der 2-jährigen Anleihe. Und auch da sehen wir, dass wir seit 320 Tagen eine sehr, sehr lange Strecke inverse Kurve haben. Noch länger war die zweijährige Anleihe und die zehnjährige Anleihe invers im Jahr 19, Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, und auch danach kam eine Rezession. Und das ist eben die Frage, taucht das tatsächlich jetzt auch wieder auf die Rezession wartet man eigentlich schon sehr lange. Und warum? Naja, die Rezession, wenn die tatsächlich dann da ist, sollte stärkere Argumente für die Notenbanken liefern, um die Zinsen nicht mehr zu heben, sondern zu senken. Weil aber im amerikanischen Markt derzeit die Rezession nicht auftaucht und die Wirtschaft immer stärker und stärker ist, je länger das dauert, umso mehr geben all jene auf, die darauf gehofft haben, dass die Notenbank deutlich schneller die Zinsen senken würde. Und das spielt in das letzte Quartal des Jahres hinein, weil diese saisonale Entwicklung, die wir schon öfters besprochen haben, deutet an, dass im Normalfall so ab November die Märkte stärker nach oben gehen. Aber damit die Märkte im Moment stärker nach oben gehen, muss die Erwartungshaltung, dass die Zinsen eher runterkommen werden, irgendwie stärker beflügelt werden. Wenn das nicht kommt, werden die Anstiege schwieriger sein. Und eine weitere Auswertung wieder mal vom Bisburg Investment zeigt, dass wir seit den 40er Jahren im vierten Quartal tatsächlich die stärksten und stabilsten Phasen des Jahres gehabt haben. Aber es zeigt auch, dass wenn in diesem vierten Quartal etwas passiert, dann sind die Rückschläge heftig. Im Durchschnitt so Rückschläge um 2-3%, aber es gibt klare Ausreißer mit Jahren wie 1987, wo mehr als 10% Ausschlag nach unten, konkret 23, stattgefunden hat, oder im Jahr 2008 um Lehman herum ein sehr starker Ausschlag, und auch im Jahr 2019, als damals die Liquidität an den Märkten so stark eingetrocknet ist, dass hier auch die Märkte kollabiert haben, und dann haben die Notenbanken die Schritte setzen müssen. Das heißt, die Marktteilnehmer schauen sich diese Zahlen in diesem Kontext immer an. Einerseits hofft man, dass es Abkühlungssignale gibt, aber die Signale nicht schockartig daherkommen. Wenn sie schockartig kommen, dann schaut man eben auf diese Auswertung, dass im vierten Quartal normalerweise die Märkte stabil sind, aber wenn etwas daherkommt, dann ist es heftiger. Deswegen hält man auch noch Liquidität auf der Seite, weil wenn das passiert, dann sollte Liquidität verfügbar sein, um hinein investieren zu können. Wenn das passiert, dann geht man davon aus, dass die Zentralbanken, die Notenbanken die Zinsen angreifen werden. Also es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend in diesem Umfeld die Portfolios zu navigieren. Die langlaufenden Zinsen gehen auch aus dem Grund nach oben, weil sehr viele Staaten immer mehr Finanzierungsbedarf haben, aber nicht nur deswegen, weil sie jetzt höhere Zinsen bezahlen müssen, sondern weil einfach ihre Ausgaben auch dementsprechend gestiegen sind, und gerade Amerika zeigt uns immer wieder mit dieser Schuldenobergrenze-Frage, auch diese Sache ist noch nicht geklärt. Der 17. November schwebt immer noch über dem amerikanischen Markt das Damoklesschwert, weil es zwar so ausgeschaut hat vor einer Woche, dass jetzt aufgrund der Nahostproblematik die Republikaner viel schneller sich einigen werden können und ein Sprecher deutlich schneller gewählt wird, aber es schaut nicht so aus, weil sie haben jetzt innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, den dritten Kandidaten verheizt. Und wenn das nicht gelingt, dann ist das problematisch. Und die Staaten haben einfach, allen voran Amerika, immer mehr Finanzierungsbedarf. Das heißt, sie geben immer mehr Anleihen raus. Wenn immer mehr Anleihen rausgegeben werden, aber der Markt diese Anleihen nicht aufkauft, warum nicht? Naja, weil man davon ausgeht, dass zukünftige Anleihen noch höher verzinst sein werden. Weil die Zinskurve nach oben geht, dann kaufen wir die aktuellen Anleihen nicht. Wenn man die jetzt nicht kauft, müssen automatisch höhere Zinsen bezahlt werden, damit die Anleihen trotzdem weggehen. Wenn höhere Zinsen bezahlt werden, dann stellt sich die Frage, können diese höheren Zinsen tatsächlich bezahlt werden? Wenn hier Unsicherheit aufkommt, wird die Bonität runtergestuft. Wenn die Bonität runtergestuft wird, werden wieder höhere Zinsen verlangt. Und das ist eine Teufelsspirale, die sich hier entwickeln kann. Also ganz eine sensible Geschichte, die wir hier beobachten. Weitere Banken haben Zahlen veröffentlicht und da hat man gesehen, dass die großen Banken weiterhin davon eher profitieren, dass die Zinsen gestiegen sind, weil sie im Zinsdifferenzgeschäft weiter arbeiten können. Aber das, was auch mit Argusaugen beobachtet wird, ist die Frage, wie schauen die sogenannten nicht realisierten Verluste aus? Diese nicht realisierten Verluste sind die Verluste auf jene Staatsanleihen, die die Banken vor längerem gekauft haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass die Zinsen eh wieder sinken werden und dann solche Staatsanleihen Kursgewinne abwerfen. Die sind jetzt in den Büchern mit Verlusten und müssen aber nicht Market zu Market, also nicht zum aktuellen Wert bewertet werden. Und bei der Bank of America sind in den Büchern jetzt 132 Milliarden Dollar nicht realisierte Verluste. Man kann sich vorstellen, wie viel in den Büchern ist, wenn das nur die Verluste sind. Diese Verluste sind gestiegen. Vor einem Quartal waren diese Verluste noch bei 106 Milliarden Dollar. Und man muss dazu sagen, dass diese Verluste entstehen, ohne dass die Bank operativ irgendetwas macht, weil diese Verluste entstehen nur deswegen, weil die Zinsen in der Zwischenzeit eben gestiegen sind. Auch wenn die Notenbanken die Zinsen nicht heben, das ist völlig egal, der Kapitalmarkt treibt die Zinsen nach oben und das wirkt sich auf die Anleihen eher problematisch aus. Diese nicht realisierten Verluste sind so lange kein Problem für die Banken, bis sie genug Liquidität haben. Und das ist auch das, was Privatinvestoren lernen können. Wenn ich Positionen habe, die aus welchen Gründen auch immer unter Wasser sind oder Kursverluste ausweisen, dann sind das keine problematischen Positionen, solange ich eine dementsprechende Liquidität habe und nicht darauf angewiesen bin, diese Positionen in einer so schwierigen Situation liquidieren zu müssen. Und woher kommt dieser Wirtschaftswachstum? Die Frage habe ich vorhin schon gestellt. Naja, ganz einfach, parallel dazu müssen wir nur die Kreditkartenumsätze anschauen und die kurzfristigen Kredite uns anschauen. Da funktioniert Europa und Amerika anders. Wenn es den Europäern schlecht geht, dann fangen sie an zu sparen und würgen damit natürlich weiter die Wirtschaft ab. Wenn es den Amerikanern schlecht geht, greifen sie zu den Kreditkarten und Krediten und finanzieren daraus weiterhin die Wirtschaft. Aber es ist ein Grenzgang. Und welches Modell besser ist, ja, das werden wir in Wahrheit dann im Nachhinein dann sehen. Mit diesen Gedanken zum heutigen Tag darf ich mich wieder verabschieden. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.